Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! So, los geht's! Grüß euch und herzlich willkommen zum Frischfleisch und Natursekt Podcast.
Hallo, grüß euch.
Andy Hauser ist mein Gegenüber.
Andy Stürmer ist mein Gegenüber. Er glänzt, er ist frisch, er ist frech und vor allem fit wie ein Turnschuh.
Ja, genau, das sind wir natürlich immer. Auch noch die gestrigen Nächte, das fangen wir schon gut an.
Ich wollte gerade sagen, wenn du gleich mal die erste Nacht praktisch durchmachst und sie dann hinsitzt, jawohl, so gehört
genau,
das.
Genau, da sind die Besten. Unter Druck werden Diamanten geboren, oder wie heißt es so schön, oder?
Ja.
Ja, warum sind wir da, warum machen wir den Podcast? Wir sind beide Genussmenschen und laden natürlich leider zur leichten Unterhaltung, was diese kulinarisch tut auf der ganzen Welt. Was machen wir? Wer sind wir? Wir nehmen euch mit auf eine Reise zu einer wöchentlichen Unterhaltung und freuen uns, dass wir euch die Kulinarik, die Gastronomie ein wenig näher bringen können oder dürfen. Und ja, vielleicht stellst du dir mal vor, Andi, wer bist du? Was machst du? Was können sich die Leute von dir erwarten?
Ja, also um das gleich mal vorwegzunehmen, Andi versuchen einfach das Thema Essen, Trinken, Genuss aus unserer eigenen Sicht, beziehungsweise aus dem, warum wir haben halt viel mit Gastro, viel mit dem Thema zu tun. Und ich glaube, es macht aus unserer Seite ein bisschen Sinn, drüber zu reden, was tut sie so. Und mein Antrieb, jetzt diese Frischfleisch- und Natursekt-Geschichte mit dir gemeinsam zu machen, ist A, weil ich glaube, es gibt viele Sachen, über die man reden kann, über die auch geredet gehört. B, ich persönlich finde es eine super Gelegenheit, einfach über das zu reden, was einen halt diese Woche, was einer Woche einfach beschäftigt hat. Weil es gibt viele Sachen, die auf einen einprasseln. Mhm. Und ganz ehrlich, ich sehe es ein bisschen aus Stunde der Wahrheit für mich persönlich. Und was mir am meisten taugt, ist, wir zwar verstehen uns wahnsinnig gut, aber wir sind bei vielen Sachen nicht einer Meinung. Und das finde ich ganz sensationell.
Ja, da und das im Laufe ist, und der Folge noch draufgekommen oder in den Folgen.
Genau. Und der Reibung entsteht Wärme. Das ist ja so, sehe ich eher. Also das ist mein persönlicher Antrieb. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen und mir mal vorstellen. Also, ich bin der Andi Hauser, bin Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Harrison Businessware und mache so nebenbei, unter Anführungszeichen, seit 12 Jahren das Projekt Traunseco gemeinsam mit meiner Frau und mit mittlerweile einer ganzen Gruppe an Freunden, die da zusammenhelfen. Und das Traunseco-Projekt beziehungsweise dieser Schaumwein aus alten Äpfel- und Birnensorten hat eigentlich nur den Sinn, dass wir die Diversität der Äpfel- und Birnbaum, die wir in Oberösterreich haben, einfach versuchen zu erhalten, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen anschirmen. Auf gut Deutsch gesagt, wir machen es, weil wir glauben, dass das, was wir da haben, wirklich was Besonderes ist. Aber mehr dazu dann einfach später. Ich würde da mal sagen, lieber Herr Stürmer, lieber Andi,
yes.
Was bist du, wer bist du?
Was bin ich? Ja, Andi Stürmer. Andi Stürmer, komme aus der Gastronomie. Also ursprünglich habe ich was anderes gelernt, aber zu dem kommen wir später einmal. Warum macht man das Ganze? Ja, der Andi hat schon einiges gesagt und ich denke mal, jeder hat andere Sichtweisen, gerade wenn es um die Kulinarik geht, und das ist das Schöne, dass Geschmäcker verschieden sind. Und das möchten wir einfach mal von unserer Seite beleuchten. Was triggert uns so, was fällt uns auf? Wir gehen da immer mit offenen Augen durch die ganze Welt. Und man sitzt hier am Abend einmal zusammen bei einem Glasal und philosophiert über Gott und die Welt. Und da möchte ich mich teilhaben lassen. Ja, wir sind Genussmenschen. Wir haben uns kennengelernt vor mittlerweile, glaube ich, fast 30 Jahren. Ich glaube, dass wir uns 1995 oder 1996 kennengelernt haben. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber von der Zeit geht man ab und zu ein bisschen was an.
Wer sich daran erinnern kann, der hat es nicht erlebt, oder?
Ja, war echt eine geile Zeit. Also wir haben uns in diversen Techno-Kellern kennengelernt. Und bei echt eine scharfe Zeit haben wir uns dann eigentlich Zeit aus den Augen verloren, weil ich war lange auf Saison, ganz Europa unterwegs gewesen und habe dann mein Gasthaus mit dem Ex-Kollegen in Kremsmünster aufgemacht, wo uns wieder kennengelernt haben. Da warst du dann als Gast bei mir, als Besucher da, als Gast halt mit deiner Frau. Und da hat es eigentlich, ich bin der Spaßfaktor anschlusslos, also nahtlos ist das übergegangen. Also wir haben uns wieder blind verstanden und sind dann eh durch Essen, Trinken, also gepflegtes Essen und Trinken wieder zusammengekommen. Dann habe ich deine Obst-Schaumweine kennenlernen dürfen, was mich natürlich gleich voll fasziniert hat. Ja, ich komme aus der Gastronomie, habe lange Saison gemacht, habe dann mein eigenes Restaurant gehabt und bin jetzt der Inhaber von Feine Klinge Stürmers Gourmet Tatar. Da geht es um das, dass wir für die Gastronomie hochqualitative Convenience-Produkte herstellen. Also bei mir handelt es sich um tiefgefrorenes Tatar in Portionen, wo sich der Gastronom und der Hotelier natürlich extremst viel Zeit spart gegenüber der herkömmlichen Zubereitung. Und da sind wir auch ein bisschen draufgekommen durch Zufall oder eigentlich durch einen Notausser in unserem Gasthaus in Grenzmünster. Das war Gasthaus Adler, war das. Ja, dazu können wir ja später mehr sagen. Zweites Unternehmen, bin ich auch beteiligt, das sind die Gastrosterne. Wir schauen, dass wir für die ganze Gastronomie und Hotellerie Social Media Recruiting machen und sie dadurch unterstützen. Ja, das sind meine zwei Zugänge, was die Gastronomie anbelangt. Und natürlich bin ich recht viel unterwegs, habe meine Sommelierprüfung vor Jahren schon gemacht und Wein oder generell Kulinarik ist einfach ein Hobby von mir. Das ist meine Leidenschaft. Das tue ich gern und da wollen wir echt teilhaben lassen und wöchentlich
auf Reise mitnehmen. Jetzt muss ich dich gleich mal unterbrechen. Also du sagst ja 17 Sachen in einem Satz, das wäre klasse. Also jetzt muss ich mal so, ich sehe das sozusagen von der anderen Seite. Ich war bei dir der Gast, ja. Und ich kann da sagen, der Adler in Grenzmünster war eine super geniale Hütte, wirklich ganz ehrlich, aus Küchen- und aber auch aus Service-Sicht. Und wir haben da wirklich wunderschöne Abende gehabt und ich glaube, die Qualität dort hat das unterstrichen, was für einen Ansatz ihr grundsätzlich gefahren habt. Also nur, dass man das einmal jetzt, weil die Leute glauben, naja, das ist irgendein Restaurant. Meiner Meinung nach war das Topklasse, super geil gemacht, gut überlegt, also wirkliche Top-Hütte. Und wie ist das dann entstanden? Erzähl nochmal, weil du hast das Restaurant gehabt, wie lange hast du das gehabt?
Genau, 7, 8 Jahre? Wir haben 2008 haben wir es übernommen, haben dann 2009 aufgesperrt. Nein, 2009 haben wir aufgesperrt, bis 2017. Dann,
also okay, also 8, 9 Jahre im Betrieb, ja.
Genau, haben wir so im Betrieb gehabt.
Ja, ja.
Und da ist die Idee entstanden wegen einem Beef Tartare, weil wir haben gesagt, wir möchten einen Beef Tartare auf der Karte haben und wo die anderen Gastronomen gesagt haben, ja, spinnt ihr Beef Tartare, das ist keiner mehr, das ist in den 80er Jahren, war das ein Trendprodukt. Aber ja, das ist ja einfach nicht mehr up to date. Und wir haben es aber trotzdem auf Karten gegeben, weil wir einfach gesagt haben, also der Roland, mein Ex-Kolleg, da hat es und wir haben gesagt, wir geben es auf Karten, weil es einfach unser Lieblingsgericht war. Es war mega geil und es hat super, super eingeschlagen. Natürlich haben wir in der Küche gehackt wie die Irren und haben gesagt, nein, das geht jetzt nicht mehr so. Wir können das nicht mehr so weitermachen, weil wir mit der Zeit nicht mehr zusammenkommen. Und dann, wir waren gemeinsam in der Schweiz auch und haben das System so kennengelernt, haben das für uns abgeändert, ja, und dann hat das eigentlich seinen Lauf genommen. Und Gastronomen sind dann hergekommen und haben gesagt, hey, wie geht es, dass ihr so schnell seid mit dem Beef Tartare und ob ihr in der gleichen Qualität herbringt? Haben gesagt, ja, wir machen das so und so. Und dann hat es angefangen, dass wir es Kollegen weitergeben haben. Und so hat das eigentlich dann bei ein paar Flaschen Wein ist die Geschäftsidee dann geboren, wie die besten Ideen einfach entstehen, oder?
Das kennen wir selber. Der Wahnsinn ist ja das muss man vielleicht leider sagen. Also, ihr habt vielleicht mit wenigen Beef Tartars angefangen. Mittlerweile ist daraus ja ein Imperium geworden, das Beef Tartar, Feine Klinge, Stürmers Imperium. Das ist wie Ölimperium früher, was der, das ist wie das Spiel auf dem Amiga. Oder wenn man so klar anfängt und dann die Welt erobert, was der, wenn man so richtig andruckt und merkt, jetzt erschließt man neue Märkte, jetzt macht man neue Produkte, jetzt erobert man die Welt und das taugt mir so, weil du da so andruckst. Und ich muss sagen, Chapeau, weil du hast was gefunden, was man eigentlich glaubt hat, das ist in die 80er Jahre stecken geblieben und hast das in eine neue Richtung gebracht, die für Gastronomen einen Sinn macht.
Ja,
also Meinung nach. Also,
danke für die Blumen, also Andi.
Ich sehe jetzt nur, ich bin ja kein Gastronom per se, aber ich höre ja viel, was die sagen und sagen, funktioniert, ist einfach, ist kalkulierbar. Und vor allem, es ist sofort im Zugriff, weil du hast ja wieder das Problem, wie viel Portionen riechst her,
genau,
wie viele Portionen schmeißt weg und wie viel Hacken hast du damit. Und ich glaube, das sind Themen, die jetzt die letzten, sagen wir mal, 5 Jahre richtig aufgekommen sind, weil wo hast du noch viele gute Leute, wo hast du noch Leute, die wirklich genug Stunden machen können, wenn du es dann brauchst. Ich meine, ich kann da sagen, wir waren heute... kann es eh sagen, heute ist Muttertag, also Herz vielleicht, das ist ja wurscht, macht ja nichts. Also heute waren wir mit der Mama in Gmunden, voll oldschool, auch voll 80er, voll geil. und haben uns im, man kann es eh laut sagen, beim Baumgarten, wo wir wirklich gern hingehen, taugt mir voll, haben wir uns einfach voll den Ranzen vollgeschlagen, und da merkst, ist voll zugegangen. Ja. Voll zugegangen.
Das ist ja Mutter Doktor,
schönes Wetter. Voll zugegangen. Ja, genau, schön Wetter. Und die sagen, ey, es ist jeden Tag, wo schön Wetter ist, geht's voll zu. Und die da rennen das gerade halt mit 5, 6 Leuten im Service. Und die muss einmal haben. An einem Sonntag. Ja das, ja. Sonntag. Und das ist das Problem. Und das geht, sagen wir mal, bei wahrscheinlich 50-70% der Lokale nicht mehr. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kannst du was automatisieren? Und ich meine, da, ich sage wirklich hässig, der Robby, also dieser Servierroboter oder wie auch immer die Dinge heißen, ich meine, vor 5 Jahren hat jeder drüber gelacht. Jetzt sagt der eine oder andere schon,
Ja, du überlegst es natürlich, was du uns kein Personal hast. Schau, es entsteht immer durch Schmerz, durch einen Schmerzpunkt, entstehen immer neue Ideen. Und ja. Convenience-Produkte waren ja vor 20 Jahren ganz woanders, wo es heute sind. Also es gibt ja schon wirklich extrem gute Convenience-Produkte. Und wenn es das Personalproblem nicht gab es mehr Produkte wahrscheinlich auch nicht. Wenn wir nie auf die Idee kommen.
Ja, weißt, aber die Situation ist ja so, wie es ist. Und ich muss dir ehrlich sagen, wie soll die jetzt auf Zeit anders werden? Weil ich glaube, in der Gastro gibt es ein paar Themen. Und ich meine, wir werden eh noch öfter drüber reden. Aber ein heißes Thema ist Personal. Zu dem Thema machen wir ja mal eigene Folge. Definitiv. Weil da gibt's, ja, genau. Und was auch Thema ist, sind einfach die Arbeitsstunden, weil es ist keiner bereit, 12, 14 Stunden zum Arbeiten am Tag. Also das heißt, du brauchst Doppelbesetzungen, du hast natürlich auch Urlaub, du hast Feiertag, du hast vor allem jetzt auch dieses Samstag-Sonntags-Thema, da wo die Leute mal Zeit haben, dass sie so hingehen, ist natürlich keiner da, der einen Service macht oder auch Küche. So, da brauchst du Lösungen, es geht nicht anders, das muss, und der Kunde ist ja trotzdem da. Und er ist ja auch da, er zahlt auch. Also man ist sehr gewohnt mittlerweile.
Naja, der will eine gute Qualität haben, natürlich. Und der will nicht darunter leiden, nur weil das Personalproblem jetzt, also weil die Personalherausforderung für jeden akut ist. Aber mit dem kämpfen andere Branchen auch. Also was ich in der Gastronomie die letzten Jahre sehe, es wird definitiv schwieriger. Also da braucht man gar nicht jetzt wegschauen von dem Ganzen. Und wir müssen Lösungen finden. Und ich denke mal, man kann sich viel von der Industrie anschauen, weil die haben sehr viel systematisiert. Und da ist einfach in der Gastronomie, man will natürlich alles mit Herzblut und handwerklich gut machen. Das sollte der Anspruch sein von dem Ganzen. Aber zum Glück gibt es wirklich schon super, super Sachen, die in der Küche oder im Service die Arbeit einfach entlasten und somit den Personalproblemen entgegenwirken.
Ja, und vor allem, ich glaube, man muss aufpassen, man darf nicht abgleiten und eine Fertigpizza auf den Tisch stellen, weißt? Ich meine, auch das gibt's und das passt auch wo dazu. Aber, also, ich glaube, das Image muss zum Lokal passen und das Essen muss zu dem System passen. Also, Entschuldigung,
jetzt habe
ich schlecht geredet über Fertigpizza, aber ich sag, wenn ich in eine Pizzeria gehe, dann erwarte ich mir, dass ich
handgemachte Pizza.
Handgemachte Pizza kriege, ja. Genau. Aber ich erwarte mir in einer Pizzeria nicht, dass ich ein handgehacktes Beef Tartare kriege.
Ja, wir haben unsere Tatars werden verkauft vom Freibad bis zum Haubenlokal, was weißt du, das ist
nein, sehr breit gefächert, das Ganze. Aber ich will es jetzt gar nicht so sagen, aber ich glaube, das Gute ist, die Erwartungshaltung, wenn die erfüllt ist, dann passt's. Und das geht's.
Es gibt verschiedene Konzepte und das ist auch gut so. Es gibt einige Gastronomiebetriebe, wo es gescheiter war, die greifen ein bisschen mehr auf Convenience-Produkte zurück, weil es handwerklich einfach nicht so gut drauf sind. Das muss man einfach auch mal so sagen, wie es ist. Ja. Es gibt viele Betriebe, die wirklich handwerklich gut sind und die kämpfen auch mit dem Arbeitsaufwand und alles Mögliche. Und ich finde das von den Medien wird das immer, wenn es um Personal geht oder Fachkräftemangel, kommt sofort immer die Gastronomie. Das ist immer ganz oben. In die 80er, natürlich in die 70er, 80er Jahre sind in der Gastronomie schon, sage ich jetzt einmal, Grenzen überschritten worden, wo es die Leute einfach rund um die Uhr arbeiten haben lassen. Und da hat sich einfach ein massiv schlechtes Image aufgebaut. Und das muss man einfach zurechtrücken.
Aber was mir auffällt, ich habe heute zum Beispiel beobachtet, da waren 5 Leute im Service und keiner war unter 45, 50. Mhm. Also, das ist ja auch ein Punkt. Das hat man ein bisschen gedacht, aha, okay, also, Art 1, ich meine, es ist natürlich jetzt nur ein Lokal und es ist auch jetzt nur ein Abriss, aber es ist Feiertag. Die Leute mit Kindern, die werden am Sonntag nicht arbeiten, das verstehe ich. Und die Jungen haben auch, glaube ich, am Sonntag nur bedingt Motivation. Also ich will jetzt nicht ein Jungen-Bashing machen, weil das steht mir gar nicht zu, aber ich denke mir, ich glaube, ich weiß nicht, ob da wer nachkommt. Ich weiß nicht, ob die Frage ist, kommt da wer nach oder kommt keiner nach? Aber ja, aber ich würde eher sagen, reden wir über das Personal, dann eine eigene Geschichte. Das
genau.
Ist, glaub, da kriegen wir jetzt gleich Depressionen.
Da reißen wir gleich mal ein Fassl auf,
das machen wir lieber nicht.
Reißen wir es lieber Flaschen auf.
Stimmt. Warte, das ist aber eher, das ist eigentlich eine gute Idee. Warte mal.
Wir werden da später nochmal auf das Thema zurückkommen, aber ich habe schon von dir was Leckeres im Glasl.
Ich schenke mir gerade, ich schenke mir da jetzt gerade ein Glasl Herzblut. Zur Feier des Tages, würde ich sagen.
Genau, auf die Mamas,
würde ich mal sagen. Genau, auf die Mamas.
Cheers.
Muttertag. Habe übrigens eine lustige Geschichte heute vom Radio 88.6, weil die haben auch einen Muttertag gemacht, aber die haben die Mutter gemeint, was denn mit Schrauben und Mutter.
Ah ja.
Und haben lauter Songs gespielt, wo irgendwas mit Werkzeug vorkommt. Sehr lustig.
Warte, okay. Ja, jetzt haben wir zuerst schon mal mitgeredet, Andi. Du hast zuerst schon das angeschnitten, was wir im Glasl haben. Du bist ja der, oder ihr seid du mit deiner Frau Eva, seid ihr die Initiatoren von Traunseco.
Richtig.
Erklär uns einmal, wie es zu dem gekommen bist, weil die Hauptprofession ist ja die Harrison Businessware. Du machst ja Berufsbekleidungen und Kollektionen für große, also Arbeitsbekleidung. Auch für sehr namhafte Firmen mittlerweile schon, also Hut ab, also echt geil, was ihr auf die Füße gestellt habt. Habt ihr schon ein großes Team, aber der Leidenschaft ist, glaube ich, beim Cider hängen geblieben. Erzähl einfach meine Geschichte.
Ja, also wie zuerst erwähnt, ich habe vor knapp 20 Jahren die Harrison Businessware gegründet. Wir machen, unser Ziel ist, Firmen bzw. deren Mitarbeiter gut ausschauen zu lassen. Und das heißt, wir entwickeln Quant für die Firmen sie und schauen, dass die Leute gut geht damit und dass es ihnen taugt. Und haben da namhafte Kunden. Ich meine, also ich bin auch sehr stolz und auch devot, dass wir das geschafft haben. Wir sind mittlerweile knapp 20 Leute in Hansfelden daheim. Und
wann bist Kunden du devot?
Ja, das stimmt, das bin ich eigentlich nicht. Aber ich bin sehr dankbar.
Das bin ich wirklich. Gesagt.
Aber das hat mich gleich wieder aufplattelt. Stimmt, devot bin ich wirklich nicht. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir Kunden haben dürfen wie Hartlauer, wie ÖMTC, wie Kunden wie ein Maximarkt oder
Metro, glaube ich, habt ihr, oder?
Metro machen wir genau österreichweit. Also super Kunden, mit denen man wirklich viel lernen kann, wo man auch viel einbringen kann, die wirklich, und das finde ich super, wo man auch viel Ideen einbringen kann. Also die horchen auch tatsächlich hin, wenn man mit Ideen kommt. Mhm. Und machen mittlerweile, glaube ich, 250 Firmenkollektionen. Aber das Thema, wenn man was 20 Jahre macht, ist zwar auch immer noch viel Neues und jeden Tag lernst du was Neues. Aber wie soll man das sagen? Ich glaube, man braucht einfach auch irgendwo, wo man sein Herz hinlegen kann. Und die Eva und ich, meine Frau und ich, haben einfach vor einiger Zeit irgendwie dieses Thema Cider da auf den Tisch gekriegt oder Apfel und Birnen auf den Tisch gekriegt. Sie ist gelernte Gärtnerin und hat das sogar studiert, hat ihren Master of Science gemacht für ökologisches Grünraummanagement. Hat eigentlich den viel geileren Titel wie ich. Chapeau, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir sind halt diese typischen Dinks, also Double Income, No Kids, wobei es stimmt nicht ganz. Ich habe einen sehr geliebten Sohn aus einer früheren Beziehung, den ich übrigens da herzlich begrüßen will. Hallo Harry, servus, hab dich lieb. Servus
Harry.
Und auf jeden Fall, der Punkt ist, wir haben gesagt, wir wollen ein Projekt machen, wo wir das Thema Naturschutz in den Vordergrund stellen, also wo es darum geht, alte Obstsorten zu bewahren. Und das war jetzt vor 12 Jahren, wo wir das angefangen haben. Und am Ende des Tages, vielleicht um die Geschichte zu erzählen, ich war mit Freund in Irland auf dem Hausboot, am Shannon übrigens extrem zum Empfehlen, mega geile Gegend dort. Also wenn du viel Gegend sehen willst und wenn gleich, fährst du nach Irland. Und wir sind
sicher
da,
nicht irgendein Whisky, oder?
Hat sich auch wieder gemausert. Was die irische Whisky ist gar nicht mehr so geil gewesen, aber jetzt, da gibt es schon ein paar wirklich gute Sachen. Aber anyways, auf jeden Fall, wir sind da mit dem Hausboot um angewetzt, waren 14 Tage unterwegs. Es waren wahrscheinlich 10 Regentage dabei, im August.
Das ist ja.
Und was tust auf einem Boot, auf einem 15 Meter Hausboot zu fünft? Wir haben einfach irgendwie, glaube ich, am ersten Tag hat irgendwer einen irischen Cider mitgenommen und dann haben wir gesagt, wow, der ist gut. Und dann haben wir die nächsten vielen Tage sehr viel irischen Cider getrunken, der jetzt retrospektiv betrachtet unserem gar nicht so unähnlich ist. Also auch so 6, 6,5, 7% Alkohol, sehr geschmackig, gescheit trocken. Und wir sind damals eigentlich jeden Tag, wir haben Unmengen von dem Zeug weggezwickt und haben nie einen Rausch gehabt und haben immer Gaudi gehabt. Und ich habe gesagt, geil, wenn ich 14 Tage lang eigentlich immer Gaudi haben kann, nie einen Rausch haben, nie Schädelweh, nie Probleme, einfach nichts, was mir irgendwie am Zager geht, dann ist das eine super Idee. Und dann habe ich mir ein bisschen reingelesen und bin draufgekommen, okay, der Körper vertragt offensichtlich Apfel- und Birnenwein besser wie alles andere. Das haben wir halt irgendwie gewohnt. Und in Oberösterreich gibt es einen Haufen davon. Und dann ist das eigentlich entstanden, haben wir gesagt, geil.
Ja, ich meine, wir sind ja im Obstbaum-Mecker, mehr oder weniger. Kern, oder?
Genau.
Ja, stimmt, wir sind im Kerngebiet, weil das ist ja Most zum Beispiel, gehört ja zu den ältesten Getränken,
Tradition, was wir kultivieren.
Absolute jeder Bauer, Tradition. Jeder Bauer macht einen Most. Und ich finde es oft arg, ich glaube, dass das auch ein Anspruch bei euch war, dass man die ganzen Obstbäume nicht verkommen lässt und auch denen Leuten ordentlich was bietet. Weil wenn du jetzt durch die Felder schaust oder durch die Wiesen gehst, was da einfach am Boden liegen bleibt und keiner hebt es auf. Ja, und das finde ich voll schade, wenn wir da so qualitativ. Ja. Und wir haben ja super viel Schnaps. Ich meine, das ist ja auch.
Stimmt. Das war auch ein Grund. Also das, aber der wird auch weniger, weil du weißt das selber aus eigener Erfahrung mit dem Thema 05 Führerschein, beziehungsweise ja, das Essen. Es wird, und das muss man ehrlich sagen, das fällt mir irgendwie selber auf, es wird nach dem Essen weniger Schnaps getrunken.
Also ich könnte von gestern nicht sagen, aber. Liebe Grüße an Jürgen
ins Restaurant Birdie. Ja, genau. Jürgen, good job. Auf jeden Fall. Aber sagen wir mal, summa summarum wird weniger Schnaps getrunken wie noch vor 10, 20 Jahren. Und ich glaube generell, dass eigentlich ein bisschen weniger in Volumensprozent weniger konsumiert wird, aber man will trotzdem was trinken. Also das, aber um auf das zurückkommen, das Thema Äpfel und Birnbaum, ist eigentlich das Zentrale, weil das ist, steht ja auch sozusagen bei uns schon im Sinn drinnen der ganzen Geschichte für die Erhaltung alter Apfel- und Birnensorten. Das heißt, wir suchen uns Landwirt, da aus der Gegend Traunviertel, beziehungsweise sagen wir mal Wösland und auch Schorten und auch die ganzen Ecken da, die nur einen alten Obstbaumbestand haben. Die Möglichkeit haben, dass die Sachen im Herbst dann zusammenklammern und wir zahlen sehr gut dafür. Wir zahlen so gut dafür, dass sie wirklich auszahlt zusammenklammern.
Ich glaube ja, das, was ich so weiß von dir, von den Zählungen, wenn es das Streuobst, was jetzt am Boden liegt, du kriegst ja in andere Geschäfte oder sagen wir es einmal im Lagerhaus, kriegst du fast kein Geld dafür. Also ja, andere Abnehmer zahlen kein Geld dafür und ihr entlohnt die wirklich gut und dass man sie.
Ich finde es eine Pflanzerei, was dort, also nicht besser gemeint, und ich kenne auch keinen, aber ich finde es schade, dass man in einem Jahr, wo es viel Äpfel gibt, zwischen 4 und 8 Cent aufs Kilo kriegst. Ich meine, stell dir vor, du führst eine Tonne Streuobstöpfel hin, wo du wahrscheinlich einen Tag oder zwei zusammengeklappt hast und dann kriegst du 40 Euro.
Nee, ich meine, da verstehe die Landwirten oder die Wiesenbesitzer schon, dass sagen, hey, pass auf, bevor ich mich da um 60 Euro den ganzen Tag rausstelle, tue ich was anderes. Ich meine, wenn es gut
und genau zahlst,
so ihr habt ja dann auch Lieferpartner, langjährige, wo spezielle Sachen herkriegst, die was auch mit Freude, die was auch Freude dabei haben, dass ehrnere Lebensmittel oder ehrnere Gewächse wieder einen Anklang finden oder auch wertgeschätzt werden. Das ist ja so eine Aufgabe bei den ganzen.
Ja, überhaupt genutzt, weil ich meine, man muss ja so sagen, mit dieser Geschichte, es gibt immer noch einen Haufen Bauern, die führen das zum irgendwo hin und zum Verwerten und kriegen halt wirklich ganz wenig dafür, weil es kaum Alternativen gibt. Und wir bieten halt eine Alternative, die wirklich gut zahlt, ein Vielfaches davon. Dafür wollen wir gescheite Qualität und wir reden uns mit den Leuten vorher zusammen. Übrigens ein Aufruf an dieser Stelle, wir suchen immer noch Landwirte da bei uns in der Gegend, alles von Wels, 10, 15, 20 Kilometer weg, nicht weiter, weil das ist ja der Anspruch, dass es regional ist, die einen alten Obstbaumbestand haben. Weil ich glaube, also jeder, der mehr als 20 alte Obstbaum hat, bitte rührt sich bei uns. Prost@traunsecco.at und wir suchen sowas. Also wir sind immer noch scharf auf Streuobst. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, Streuobst, das ist sehr witzig. Da haben sie die letzten 10 Jahre ja sagen wir mal, das, was sie da alles dran richtig überschlagen. Also ich war unlängst bei einer Streuobsttagung, habe da vortragen da sein dürfen und dann waren die Leute von der UNESCO da.
Okay, das hast du letztes Mal gesagt, das ist ja ein Teil von Weltkultur, aber wie rennt das?
Der Prozess ist schon ein längerer, aber soweit ich erfahren habe, sind die schon ziemlich im Finale und es sollte, glaube ich, heuer oder nächstes Jahr soweit werden, dass das auch durchgeht als immaterielles Weltkulturerbe. Okay. Also da geht es um dieses Thema Streuobst als Kulturform, wie Äpfel und Birnen gesetzt werden und dass das Ganze auch eine sehr regionstypische Geschichte ist. Und das finde ich super genial. Weil was ist denn Streuobst? Streuobst war früher so, dass die Landwirte rund um einen Vierkanter einfach zwischen, ich sage jetzt mal, 50, 100 bis 150 Äpfel und Birnbaum gesetzt haben, meistens ziemlich gleich rundherum, damit die Wege nicht zu weit waren und dann eben zwischen Felder und einfach bei Wiesen, die ein bisschen meistens ein wenig Schöle waren, wie man so schön sagt, also die ein bisschen hängert waren.
Schöner Ausdruck.
Schöle. ein Bauernbau ist schon noch drin in mir.
Ja, sicher. Du kannst den Bauer vom Feld und was fällt denn aus dem Bauer? Das ist einfach so.
Auf jeden Fall, und dort, wo die Wiesen einfach sonst nicht gescheit zum Brauchen waren, haben sie meistens dann Obstbaum hingesetzt, weil die haben zumindest ein wenig einen Ertrag. Und das Sinn und Zweck war relativ einfach. Schau her, der Landwirt zu der Zeit, wir reden jetzt von vor 50, 100, 150 Jahren, hat gesagt, weißt du was, wenn ich da 100 Bäume sitze, dann kann ich jedes Jahr 500.000, 1.500 Liter Most machen. Also ja. Ich habe eine eigene Alkoholquelle. Ich meine, wie geil ist denn das?
Ja, aber früher ist ja Most ist ja ein Standardgetränk gewesen.
Ja, das war der Haustrunk.
Gespritzter Most oder ein Apfelsaft.
Haustrunk.
Vor allem, liebe Grüße an Manfred, der wird jetzt, wenn der mal zuhört, der wird das auch noch wissen. Ich habe einmal beim Pressen geholfen und habe mir gedacht, Alter, das ist so geiles Zeug, was da aber kommt. Und er sagt, er reißt dich zusammen, trink nicht so viel. Sage ich, warum? Sagt, das wirst du schon sehen.
Und ich hab's gesehen.
Ja, ich habe es gesehen.
Montezumas Rache. Eigentlich muss man das fast einmal umtaufen in Speckbirns Rache.
Also furchtbar war das. Aber gut, ja, war das oft.
Dann geht's auf.
Genau, kurze
Geschichte. Aber wieder auf das Thema Streuobst. Und bei der Tagung haben eben die Leute dieses Thema vorgestellt und das ist deswegen genial, weil das kriegt das auch einen Stellenwert und auch eine Definition einmal, weil das war ja eigentlich lang so halbschwindlig. Und um es auf den Punkt zu bringen, Streuobst bedeutet, verschiedene Sorten mehr oder weniger auf einem Fleck zusammenzusetzen. Und das Obst durchreifen zu lassen und von selber runterfallen lassen. Also nicht jetzt runterperlen, wenn es geht, sondern wirklich reif werden lassen. Weil was hast du dann? Du hast dann gescheiten Zuckergehalt im Obst.
Ja, am Punkt gereift hat dann praktisch.
Richtig, genau. So wie man es eigentlich kaum mehr kennt. Also richtig reife Äpfeln, reife Birnen. Und die verarbeitest dann gleich selber und machst was draus. Ich meine, ob es dann ein Saft ist oder ein Most oder Essig oder was weiß ich was, das ist eh jedem überlassen. Aber es ist halt, diese Tradition gibt es Gott sei Dank noch. Aber es wird eben weniger, weil viele Leute sagen, du, ich habe vielleicht weder den Platz noch die Zeit noch das Know-how, noch eigentlich mag ich das Zeug. Und man muss auch sagen, viele möchte auch nimmer so, weil möchte halt ein bisschen gelitten haben über die letzten Jahre, weil ich glaube, viele Mostkeller einfach auch keine Mostkeller mehr sind, sondern Essigkeller. Und es ist halt jetzt hat sich das Gott sei Dank wieder geändert. Also es ist jetzt gerade eine totale Bewegung auch wieder Richtung Qualitätsmöste. Also da tut sich jetzt gerade richtig was ich ja super finde. Also allein in dieser Zeit zum Leben finde ich mega spannend, weil es tut sich jetzt wieder was.
Ja, und vor allem geht die Qualität wieder auf. Es sind immer so Zuckersaftel nur mit Zucker versetzt. Also es geht wirklich in Richtung Qualität. Die Leute denken sich was dabei. Und so ein sauheitern Most, wie man so schön sagt, mit dem kannst du nicht mehr. Und was der Linz, glaube ich, hat es einmal die Mosteria gegeben oder sowas, das war, wie wir aufgespielt haben, ich glaube, am Südbahnhof war das, der hat verschiedene Möste gehabt, ja, das war voll geil, das war da zumal so mega, da hast du Mostverkostungen machen können, was man früher noch vom Wein kennt hat. Aber jetzt kommen wir wieder mal zurück auf den Transhecker. Ihr seid ja schon seit 12 Jahren habt ihr angefangen und euer Anspruch ist ja höchste Qualität. Also ich war ja schon bei mir dabei, ihr macht es selber, ihr darfst das auslesen, das Ganze. Also ihr darfst wirklich selektieren, die ganzen Sachen. Ihr darfst die schlechten Stellen auszuschneiden. Also ihr behandelst das wirklich wie bei einer Weinverarbeitung. Ihr wollt das beste Produkt in der Flasche drinnen haben. Und vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben, wie das alles runterläuft bei euch. Weil ihr habt ja schon viel Herausforderungen gehabt, auch Rückschläge gehabt, was man natürlich gerade in der Anfangszeit hat. Ja genau, jetzt hören wir unsere Zuhörer, was bei euch da im Köller abgeht.
Ja, ich nehme euch einmal auf eine kleine Reise mit durch den Irrsinn einer zweiten Selbstständigkeit.
langweilig sein muss wahrscheinlich, oder?
Genau, weil ein richtig fad in der Birne sein muss. Nein, aber Faktum ist, wir haben, eigentlich hat sich viel ergeben. Also eigentlich haben wir am Anfang geglaubt, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach, und so haben wir angefangen, wir nehmen jetzt einfach da 100 Kilo Moosbirnen, die pressen wir, stellen wir zu einer kleinen Speidelpresse und dann tun wir es in eine Fassleine und dann passt das schon.
So war der Plan.
So war der Plan. Oder so war die, also Plan kann man noch nicht einmal sagen, haben wir gesagt, so, genau. Man kann nicht sagen, damals waren das, glaube ich, 3 Schritte, jetzt sind wir bei, glaube ich, 27 Schritte. Es ist ein bisschen komplizierter geworden, weil auf einmal sind wir dann draufgekommen, wenn ich jetzt die Nasen, und ich meine, wir kennen ja beide, wir haben ja beide jetzt Herzblut im Glasl. Ja?
Genau.
Wenn du da jetzt die Nasen reinhältst, dann hast du eine Fruchtigkeit und vor allem, und das ist das Entscheidende, du hast primär die Birne in der Nase. Also Birne und Frucht. Also du hast die Primärfrucht sollte immer vorn stehen und sollte ganz dominant sein. Das ist zumindest mein persönlicher Anspruch. Und ich möchte, und das klingt jetzt vielleicht hart, ich möchte nicht das Mostelt. Also ich möchte nicht diese wüden, ruppigen, vielleicht zum Teil ein bisschen derben,
so mit Gerbstoff versetzte und alles Mögliche.
Aber den Geruch will ich nicht haben.
Kennt. Ja,
genau.
Also, euer Anspruch ist, dass es wirklich ein glasklar,
glasklar,
Obstschaumwein
genau.
im Glasl ist.
Ganz genau. Weil ich will, dass das Zeug daherkommt wie ein ganz ein feines, ganz ein schlankes und unglaublich schönes Getränk. Ich habe früher gesagt, ein bisschen modern, aber das ist ein geschissenes Wort. Aber am Ende des Tages geht es darum, ich will was haben, was mir Spaß macht. Wo ich beim Trinker sage, wow, sowas kann man aus einer Mostbirne machen oder sowas kann man aus einem Mostapfel machen oder sowas kann man auch aus einem Edelapfel machen. Und daraus hat sich jetzt eigentlich alles ergeben, weil wir gesagt haben, okay, wie schaffen wir denn das? Und dann sind wir, nachdem wir ein paar Jahre da erfolglos oder so pseudo-erfolglos herumexperimentiert haben und angeführt haben, haben wir dann gesagt, jetzt weißt du was, schauen wir uns doch einen Haufen Betriebe in Europa, wie die das machen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, geil, jetzt haben wir eine Aufgabe für die nächsten Jahre und wir fahren einfach auf jeden Urlaub und jeden Trip, fahren wir mit dem Auto durch ganz Europa und schauen uns Apfel- und Birnenverarbeitungsbetriebe an. Also die hinten aus irgendeinen Alkohol produzieren. Und weil das ist schon der primäre Anspruch. Also ein bisschen Gaudi muss schon drin sein.
6-7% Gaudi. Also ein entalkoholisierter Obstschaumwein kommt für jemanden in den Frage, was ich so zwischen den Zellen aussehe.
Nein, das wird nichts mehr.
Was ich weiß, du hast mir erzählt, ihr habt ja bei so einem Cider-Papst, habt ihr richtige Schulung gemacht.
Genau. Der Wahnsinn war, und wie gesagt, dann haben wir uns extrem viele Betriebe angeschaut, also durch, glaube ich, 10 verschiedene Länder mittlerweile und, glaube ich, wir waren bei 150 Betriebe schon hierbei und haben mit denen geredet und dann ist irgendwie wieder derselbe Name gefallen, wenn es darum geht, wo lernt man denn das oder wie kann man das tatsächlich, ja, wer hat da Know-how? Dann habe ich mir, glaube ich, in Summe, Deva war eigentlich schuld, also sie ist sowieso natürlich im positiven Sinne immer schuld, ja, und hat mir ein Buch geschenkt, nämlich nein, oder waren es sogar gleich zwei, ein super technisches Cider-Machbuch, ein Monstergerät, ein riesen, glaube ich, 400 Seiten biochemische Bibel. Da war ich schwerst überfordert. Habe das gelesen und habe wirklich nur 20% verstanden. Habe ich gesagt, scheiße. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich mir noch 10 Bücher gekauft, die ich ein bisschen besser verstanden habe. Und dann ist dieser eine Name übergefallen, Peter Mitchell, das ist der Cider-Papst, das ist the man who can. Das ist der die ganze Apfel- und Birnenwelt vor allem semi- oder professionell seit 30 Jahren sozusagen begleitet und auf einen neuen Stand bringt, nennen wir es einmal so. Und der hat in England eine eigene Seite, ein Perry Academy. Und das ist echt eine richtige Akademie mit eigenen Gebäuden, mit eigenen Pressanlagen, mit eigenen fetten Labors, also eine echte, seriöse Academy. Und da werden nur Leute ausgebildet zum Cider und Perry machen.
Ich meine, der Cider, wenn ich jetzt kurz unterbrechen darf, der Cider ist in England ein extremer Status. Also der wird ja drungen und ich habe das auch das erste Mal dort kennenlernen dürfen. Also du gehst in irgendein Burgerlokal nach London rein und dann hast du verschiedenste Cider dort und das hat mich so
voll geil.
Getriggert.
Voll geil.
Du haust da das Zeug rein, es schmeckt verdammt geil und trinkst 3 halbe. Und du hast und nicht so einen
Rauschen. Nichts passiert.
Genau. Und das ist super lässig zum Trinken. Die Frucht, ich mag das extrem gern. Darum feiert ihr deine Sachen so. Und da drüben ist ja schon eine richtige Tradition. Also die ganzen Strombos, ja, genau. Zeig, was so es gibt. Ich meine, natürlich sind das, aber das ist so für jeden ein Einstieg. Du brauchst immer so Einstiegswaffen, weil wir haben auch mit süßen Wein angefangen zum Saufen. Das war so. Stimmt. Cola Rot. Stimmt. Cola Rot war früher ein kleiner Schnitt. Das war früher immer Standard. Aber du brauchst da so einen Einstieg und daraus leitet sich die Qualität da. Und ich glaube, das ist echt ein Anspruch gewesen und jetzt habe ich schon wieder unterbrochen.
Nein, alles gut. Und, und Peter Mitchell war dann, und dann witzig, dann musste ich mal kontaktieren und habe ihn angerufen und hat gesagt, ja, du, der nächste Kurs ist voll, beziehungsweise die nächste Akademie ist voll, nächstes Semester, aber im, glaube Herbst oder Frühjahr sind wir dann eingestiegen, haben dann zwei so sozusagen Semesterblöcke gebucht, und das hat uns technisch, oder also wir haben das beide gemacht, Eva und ich, weil ich habe gesagt, ich will, dass wir das beide kennen und dass wir das Know-how haben, weil am Ende des Tages brauchen wir wen, mit dem man reden kann und sparen kann, weil wir sind draufgekommen, das Know-how, das die da vermitteln, ist anders wie das, was wir haben. Oder sagen wir mal, das Know-how, das ich irgendwie in Österreich mitgekriegt habe. Und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich viel Gedanken machen, aber die Briten zizilieren das schon recht detailliert. Und wir haben sehr viel gemessen, sehr viel Laborarbeit gemacht und einfach, um sehr viel zu verstehen. Und das Erste, was er gleich gesagt hat, er gesagt, richtet euch daheim ein gescheites Labor, schaut euch, dass ihr gescheite Hardware kauft, weil ohne das wird es nicht weiterkommen. Und
so ja, dann die analytischen Werte, dass man das so
genau, sagt, wenn die Analytik einmal passt, dann weißt du und dann musst du halt mit den Büchern, mit den ganzen Sachen, okay, wie tun wir da jetzt, welches Cuvée, welchen Schnitt, welche Tätigkeit machen wir jetzt, dass wir das erreichen, was wir erreichen wollen. Und er hat uns eins gelernt und das war genial und das wird mir wahrscheinlich jeder Winzer genauso sagen können, du musst eigentlich schon, bevor du zum Pressen anfängst, wissen, was der Endprodukt sein soll. Mhm. Also du überlegst da vorher, was du willst. Und dann also gehst du in die Richtung. Du machst da ein Ziel. Genau, du machst da ein Ziel und so haben wir es gemacht.
Aber gibt es in Österreich irgend so was Ähnliches Vergleichbares? Weil beim Thema Wein kommen wir auch zu der Weltspitze dazu mittlerweile. Ob es jetzt Rot, Weiß, Rosé oder Schaumwein ist. Da haben wir natürlich viel Ausbildungsmöglichkeiten oder ich sage jetzt mal Labors, oder das ist jetzt übertrieben, aber jeder Winzer hat kennt sein Handwerk schon richtig gut. Ich glaube, ein Obst, schon Wein wird viel besser von Jahr zu Jahr, aber trotzdem, im Gegensatz zu England, steckt man in die Kinderschuhe. Gibt es da vergleichbare Sachen in Österreich?
Ja, wir haben halt eine andere Tradition. Also unsere Tradition ist einfach ein bisschen anders. Nicht schlechter, wirklich, bitte nicht jetzt missverstehen, absolut nicht schlechter, einfach nur anders. Und aber ich glaube, um dieses leichtgängige, oder sagen wir mal anders, um dieses genussvolle, und ich kann euch sagen, ich bin viel in England drüben, und wenn du da in irgendwo im letzten Arsch der Welt in einer Pappenne gehst, dann hast du auf die Pippen, würde ich mal sagen, 10 Bierpippen Minimum, eher 15 und dann mindestens 5 oder 7 Cider-Pippen on draft, weißt, und dann hast du noch 10 verschiedene Flaschen Cider. Und also das heißt, allein in dem einen Pub kannst du schon mal gemütlich 3 Tage sitzen bleiben. Und das ist natürlich genial und die geschmacklichen Unterschiede sind massiv. Also was wir gelernt haben in England ist, es gibt da extrem viele Strömungen. Wir haben uns dann eigentlich für eine entscheiden wollen, also einfach geschmacklich, was uns taugt. Aber die Briten haben ja da viel, viel extremere Sachen. Aber Faktum ist, in Österreich gibt es sicher mittlerweile einen Haufen, aber wir haben halt, wie gesagt, wir haben uns jetzt da bei uns nicht an irgendwas angelehnt, sondern wir haben uns eher ein bisschen das Know-how aus England genommen und ich habe dann einen Produzenten in Alex, der Musiker ist, der ausgestiegen ist vor 15 Jahren oder so und der seinen eigenen Cider-Betrieb hat, also so eine typische Aussteiger-Story, aber der damit erfolgreich ist, aber er sagt, du, er macht seine, was macht er, 30.000 Liter im Jahr und er hat gesagt, du, er ist damit glücklich, er kann davon leben, hat ein Gasthaus und er hat mir viel beigebracht, weil er arbeitet auch so in dieser Größenordnung wie wir und er hat gesagt, logistisch musst du halt viel überlegen, weil du willst das alles irgendwie allein oder zu zweit verarbeiten können und ich glaube bei uns, wir arbeiten halt wenig in diese, oder es gibt, glaube ich, sicher schon einige, hundertprozentig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kennen sicher weit nicht alle. Also, aber wir haben uns eigentlich schon mal viel bestellt, auch online und haben 1000 Sachen schon probiert. Muss sagen, vieles ganz wirklich sehr Gutes dabei, aber auch vieles, wo ich sage, nicht mein Stil oder es taugt mir jetzt nicht, weil Ich meine, heute war jetzt nicht abschauen, weil heute war ein Klassiker, wo ich gesagt, weißt du was, nehmen wir zwei Glasl Prosecco. Ich meine, ich hätte es eigentlich eh besser wissen müssen. Also, ehrlicherweise habe ich dann die Schwäne damit gefüttert. Mit dem Prosecco. Ich glaube, die haben mehr Gaudi damit. Ja, nein, es ist einfach, ein Getränk, es das hat sich bei uns schon so
verankert, gell? Das, und für einen guten Prosecco zahlt man mittlerweile, also nicht mittlerweile, ja, genau. zahlt man auch was und das ist nicht bereit, die Leute. Da gibt's einfach nur, das darf nicht viel kosten und mal sprudeln. Und ich finde das, die Herangehensweise, finde ich furchtbar, wirklich. Das ist ein Fierswaschen, das meiste Zeug. Aber so wie es das du machst, also, dass wir nochmal auf deinen Betrieb zurückkommen, so wie es das du machst, macht's ja, kenne ich keinen. Also, ihr baut ja Obstschaumwein in Whiskyfassl aus, Glenfackers-Fasseln. Ja. Du baust das in Rumfassl aus. Jetzt hast du angefangen, mit dem Portweinfassl zum Ausbauen. Das ist schon mal ganz ein anderer Ansatz, was du machst. Also, du hast da wirklich richtige Gedanken gemacht und nicht mit Zucker was aufspritzen.
Aber die Perversion beginnt eigentlich woanders, weil wir haben uns da zum Thema eigentlich Sulfit bzw. Schwefel sehr viel Gedanken gemacht, weil das war für mich ein Thema. Ich habe gesagt, da ich das Zeug wahrscheinlich viel dringer wert, möchte.
Haben wir schon ein paar Mal probiert,
wie viel das genauso geht. Genauso ist es geworden. Da ich sehr viel Verkostungsgruppen mache und auch sehr gern selber mal ein Glasl trinke, möchte ich eigentlich so gesund wie möglich leben. So pervers das jetzt klingt. Und Sulfit steht nicht auf der Gesundheitsskala ganz oben, nur die Dosierung ist wichtig. Und eigentlich haben wir da von Peter Mitchell viel gelernt, der gesagt, du, wenn du wirklich sehr, sehr niedrig dosieren willst, und das ist ja, finde ich, einer der Themen, wo du dein, sagen wir mal, das Kopf unterstützt oder eben auch weniger Schädelwe hast. Deswegen haben wir beim irischen Cider kein Schädelwe gehabt, weil die einfach sehr wenig schwefeln. Und von dem haben wir sie auch angehalten und haben gesagt, weißt du was, in einer normalen Flasche Wein, das weißt du ja auch, darf konventionell 200 Milligramm SO2 drinnen sein. Wenn es Bio-Wein ist, also Organic ist, dann darf es bis zu 100 Milligramm pro Liter sein. Und wir arbeiten mit Dosierungen zwischen 25 und 45. Also im Schnitt über so 30, 35, maximal 45, bevor er dann sozusagen in die Flaschen gezogen wird, weil ich würde gerade so viel nehmen, dass er so stabil ist, dass er über 10, 15 Jahre problemlos hält, aber nicht 100 Jahre. Ich habe auch schon viel weggeschickt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch schon oft untertrieben, aber auch schon viel schlechte Sachen gemacht und dann auch nicht angefühlt. Aber ich würde es so wenig wie möglich machen, weil ich will so viel wie möglich trinken können. Mein Anspruch war, und das klingt jetzt pervers, ich habe gesagt, ich würde, dass jeder 4 Flaschen von meinem Zeug trinken kann, wo er normal eine Flasche Wein trinkt und hat dieselbe Dosierung am Schwefel. Und das war mein Ansatz. Ich meine, 4 Flaschen müssen, muss man jetzt nicht gleich trinken, aber ein oder zwei gingen schon mal. Haben wir schon ausprobiert.
Das Öfteren. Und ich kann euch sagen, man hat am nächsten Tag wirklich kein Kopf. Also das ist die Schöne, weil kein Zucker drin ist. Wir haben die Reise ist ja weitergegangen. Also das ist ja, du hast vor 2 Wochen, glaube ich, dein Masterpiece zum Weltmeister gekürt.
Masterpiece.
Nein, du bist ja in Frankfurt beim Ciderworld, ist ja dein Herzblut, was wir jetzt gerade in Glasl haben, ist ausgezeichnet worden zum besten Obstschaumwein der Welt. Also wirklich Hut ab, Andi. Ich glaube, das ist ein Ritterschlag und das hast du so insgeheim ein bisschen hergesehnt. Das habt ihr auf eurer Homepage, ich glaube, seit 5 Jahren oder seit 6 Jahren, seit Anfang an stehen, dass der Anspruch sein sollte, den weltbesten Obstschaumwein zu machen. Und sieh da, es ist so gekommen. Wie geil ist denn das Scheiße?
Ist echt verrückt. Ich muss sagen, ich kann es tatsächlich immer noch nicht ganz glauben und eigentlich ist es echt weird, weil wir dann jetzt in Österreich bei diesem Wettbewerb aus Wieselburg, bei der Goldenen Birne, wo ja in Österreich diese Arten von Getränke prämiert werden, da machen wir jetzt seit, glaube ich, 18, 19, 20, 22, da sind wir jetzt schon, machen wir schon 6 Jahre mit. Mhm. Und sind auch erst in die letzten 2 Jahre jeweils mit einer Goldmedaille belohnt worden, was mich tatsächlich wirklich sehr gefreut hat. Aber international haben wir noch gar nichts gemacht und hab das zufällig gesehen, war bei einem Betrieb in war mit dem Burm, war ich letztes Jahr
beim Steiermark, oder?
Ja, in der Steiermark und in der Nähe vom Formel 1 Grand Prix habe ich gelesen, da gibt's auch so einen Betrieb, habe ich gesagt, was weißt du, fahren wir da schnell auf, ich bin neugierig, wie machen die das, gell? Weil ich habe gehört, die machen anlässigen Rosé. Und dann stehe ich drinnen, macht übrigens wirklich einen lässigen Rosé. Und hast Kübrein, wirklich eine super coole Bude, voll geil hergerichtet drinnen, also muss ich ehrlich sagen, Hut ab, mega geil gemacht, also so ein Betrieb, genau sowas, da würde ich mir nur 50 wünschen. Weil genau das braucht jetzt, dann hätten wir nur mehr ausbauen. Auf jeden Fall waren wir dann dort und ein Sieger in der Wand, richtig geile Urkunden, so dreidimensional mit einer fetten Goldmedaille und es ist wirklich fett ausgeschaut, gell. Und dann sind wir da vorgestanden wie zwei so Schülerbuben und, ich glaube, ich war eher der Jüngere von uns zwei, weil mein Bruder ist ja schon 14 und ich bin wie 8-Jähriger da gestanden. Ich will auch sowas haben. Und dann habe ich mir das fotografiert, hab die dann angeschrieben und gesagt, du, wie schaut's denn da aus? Und ich habe gesagt, ja, nächstes Jahr ist wieder Bewerb und kannst eh mitmachen. Und dann hat sich das irgendwie so schräg ergeben und dann habe ich hingeschrieben und gesagt, ja cool, wie schaut das aus? Und dann habe ich eigentlich 4 Sorten hingeschickt. Und die haben eigentlich dann immer so eine große Messe, also die dauert, glaube ich, 2 oder 3 Tage gleich in Frankfurt, das ist eine riesen Bramburi, Riesenveranstaltung. Ich glaube, 170 Hersteller da aus, weiß ich nicht, 70 Nationen, auf jeden Fall ein riesen, ich glaube, das Gästland war Amerika diesmal, also wirklich ein fetter internationaler Wettbewerb, der schon x-mal ausgerichtet worden ist und heißt nicht umsonst Cider World, also es ist praktisch der große Event. Und leider haben wir an dem Wochenende keine Zeit gehabt, weil ich eine andere Veranstaltung noch gehabt habe. Habe ich einen auch geschrieben und gesagt, du, sorry, ich kann leider selber nicht kommen. Ich zahle das auch, aber ich kann nicht selber nicht da sein. Also wir können nicht runterfahren und können kein Standl machen, aber wir schicken uns, vielleicht taugen euch ja die Sachen. Und dann, glaube ich, jetzt vor einer guten Woche, an dem Tag, haben sie dann einen Livestream gemacht von der Siegerehrung. Und wirklich zufällig, und ich bin gerade zufällig draußen auf der Terrasse gesessen und habe mir gedacht, hey, was, schaust du das an? Mhm. Weil ich mir gedacht, ist ja wurscht. Einfach nur, eher so ein bisschen zum Schnüffeln, wer ist denn da so dabei und welche großen Namen und welche also Produzenten und dann schaue ich so und dann fangen sie an, was die und die haben so eine eigene Kategorie, so Honored und dann gibt's Bronze und Silber und bei jeder Kategorie haben so 10, 12, 15 Betriebe haben die Medaillen gekriegt, gell. Und nach Silber wollte ich eigentlich zuklappen, aber ich dachte, nein, das brauchst du nicht weiterschauen, weil, wir sind ein kleiner Betrieb da in Dalheim, in Oberösterreich. Ich meine, wen interessiert das? Und dann haben wir gedacht, nein, ist ja wurscht, aber wir wissen, wer sind die wirklich geilen, gell.
So geil.
Und dann rufen sie eben auf und ich glaube, es ist schon der 10. Preisträger auf der Bühne gestanden oder waren es schon 12, keine Ahnung. Und dann als allerletzter, nämlich als allerletzter, so mit last but not least, Transecco. Und dann haben wir gedacht, nein, gibt's nicht, kann nicht sein. Wir können nicht beim Hauptbewerb, bei der Goldmedaille als letzter genannt werden. Das gibt's nicht, kann nicht sein.
Geil ist das.
Und wir waren die Einzigen, die nicht dort waren und die Preise entgegengenommen haben. Alle waren dort, alle große Bühne an mir, aber die Einzigen voll wageln. Man hat gedacht, Alter. Es ist quasi eine Mischung aus wie peinlich. Ich habe gesagt, also eine Mischung aus wie peinlich ist das. Und dann haben wir eigentlich erst erfahren, dass wir die höchste Punktzahl gekriegt haben und eben diese Kategorie da gewonnen haben. Und das war irgendwie so schräg, weil ich dann bin dann reingegangen und habe gesagt, du, ich kann das. Hör mal uns das nochmal an in der Aufnahme, weil die haben das gar nicht auf YouTube gestellt. Nein, gesagt, du musst mir das jetzt auch sagen, ob das stimmt.
Und also dann ist das Weltmeistertitel mit Herzblut, zu Recht verdient. Also das ist ein Obstschaumwein aus Birnen. Ich habe noch gerade ein Glasl und ich finde das Zeug wirklich mega gut, weil das ist alles andere wie kitschig und süß. Das ist staubtrocken hinten raus. Das knistert richtig am Gaumen und hat eine Länge. Die Pellage ist einfach Mörder. Also ist wirklich was Gutes. Ja, einfach zurecht verdient. Das ist ein Ritterschlag. Das ist wirklich ein Ritterschlag für einen Produzenten. Ja.
Und was wir eigentlich jetzt erst eine Woche später erfahren haben, und das habe ich nur schräger gefunden, weil wir haben 3 Vize-Weltmeister auch noch gekriegt. Also 3-mal Silber, 1-mal Gold und Best of. Dann haben wir gedacht, fuck, wie geil ist denn das? Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, aber ich glaube, wir freuen uns einfach. Wir haben in Kürze unsere kleine Weltmeisterfeier bei uns in Dalheim. Wahrscheinlich bis, dass wir es ausstrahlen, ist wahrscheinlich schon wieder gewesen, aber wir lassen es richtig krachen. Und ja, da freue ich mich. Da du ja elementarer Bestandteil der Feinabstimmung bist, das Sommelier, freue ich mich extrem, wenn ich da einmal richtig eine Flasche Transecco öffne und dann einmal gescheit damit
anspritzen oder was? So ja, nach deinem Motto, richtig, Mund auf, Augen zu.
Aber so richtig anspritzen.
Mit dem Natursekt. Ja, was sich dahinter versteckt, ich glaube, das müssen wir irgendwann einmal in weiteren Folgen auflösen. Ja, aber ich freue mich schon richtig, also am 25.
Aber wir dürfen unsere Fans, die jetzt aus der Natursekt-Ecken kommen, die dürfen wir nicht abschrecken. Also wir werden für euch richtig schmutzige Sachen bringen, also Pimmelwitze und richtige Mund-auf-Augen-zu-Geschichten. Also bleibt dran, bleibt sauber, kann man nicht sagen, aber bleibt gespannt.
Ja. Und was ich auch sagen muss, wer das geile Zeug kosten will, Herzblut, ordert euch das auf der Homepage, weil es wird nach der Weltmeisterprämierung wird es nicht mehr recht viel geben von dem.
Ja, ein bisschen was haben wir noch. Aber ja. Aber es stimmt, wir haben schon ein, zwei Anfragen gekriegt.
Ich habe auch so geile Sachen wie die Wildsau, das ist Streuobst, Apfel, was richtig knackig ist.
Ja, das ist auch witzig, weil das ist eigentlich die kantigste Sortenwützer mit Abstand und ist immer als erster Chor. Und eigentlich polarisiert die immer extrem. Also wenn ich Gruppen habe, würde ich sagen, 50% sagen flüssiger, heiliger Gral und die anderen verziehen das Gesicht.
Mir taugt das auch voll. Aber das ist ja ganz klar gesagt, weil mein Herzblut ist ein Rosé, du hast den Flambeau, ist auch Rosé. Schafft man Obst schon Weinrosé? Da musst du uns mal aufklären, weil ich glaube, das hat keiner am Radar, wie man ein Rosé rauskriegt bei sowas.
Ja, ich meine, wir kombinieren zwei Technologien. Das eine ist sozusagen, dass wir versuchen, die Schalen auszulaugen, also Rotweinmethode, sage ich jetzt einmal, dass man auf der Schale eine Zeit liegen lässt, bis man abpresst. Und zweitens ist es so, dass wir zum Beispiel beim Herzblut mit 0,2% Bio-Waldheidel bearbeiten, also wirklich einer ganz, ganz geringen Menge, um die Farben noch weiter anzuschirmen, weil ich wollte dort so ein richtiges Blau-Rosé haben, also so ein blaustichiges. Wenn du das siehst, das ist ja nicht so ein helles Rosé, sondern ich finde, der hat schon fast ein bisschen was Blaustichiges.
Ist ja ziemlich satt von der Farbe her.
Genau. Und das hätte man leider auf natürlichen, also natürlich ist es eh, aber es hätte man leider mit den Birnen nicht geschafft. Und Rosé ist ein wichtiges Thema, weil ich kann da sagen, wir haben am Anfang ja die ersten paar Jahre keine Rosé-Sorten gehabt, dann waren wir zufälligerweise in Südfrankreich unterwegs, dann haben wir geile Rosé getrunken und dann sind immer mehr Fragen gekommen, oder vielleicht hört man es dann auch, vielleicht hört man es vorher nicht und dann hört man es schon. Und ich habe gesagt, hey, gibt es bei euch ein Rosé? Dann habe ich gesagt, dann habe ich mich informiert, wie machen wir das und wie tun wir das? Und das war hat ein bisschen gedauert und ich glaube, jetzt seit 6 Jahren, glaube ich, haben wir im Flambeau. Also auf der Apfelseite, genau. Und Herzblut haben wir erst seit 3 Jahren. Der ist noch ziemlich, ziemlich jungfräulich, weil der hat eigentlich nie funktioniert. Also den habe ich eh schon jahrelang probiert, genauso wie in Flambeau, aber der hat nicht funktioniert. Weil ich habe, Birnen und Äpfel sind einfach unterschiedlich. Also so wie man früher gesagt hat, man darf Birnen und Äpfel nicht mischen. Das machen wir übrigens auch nicht, also entweder Birne oder Apfel. Mhm. Aber in dem Fall ist ganz extrem, Birnen verhalten sich in der Verarbeitung, vor allem im Tank, ganz, 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 ganz anders wie Äpfel. Und das habe ich einfach, und das haben sie uns eben nicht beigebracht in England, weil England ist, ich würde sagen, 98% Äpfel, 2% Perry. Mhm. Und der Peter Mitchell hat gesagt, Birne ist der Champagner unter den Apfelsorten, weil wenn du den hinkriegst, dann wird er wahrscheinlich super geil. Und die ersten 3 Jahre war der uns so grändig. Also, weil ich hab eins, ja.
Es gibt verschiedene Birnen, ja, oder? Wo die Birnen wirklich.
Ja, genau.
Ganz
genau.
Das ist ja ganz genau unterschiedlich. Und weil dann, der Apfel wächst meistens immer halbwegs gleichmäßig und die Birnen hat Jahre, ja, was ich mit erinnern kann, vor 2, 3 Jahren war Birnenjahr. Und ja, du hast das Extrakt, was du kriegst.
Ja, und die reifen so durch und dann, und Hochstammbaum heißt 15 Meter hoch. Die Birnen fallen runter, werden zusammengeklappt und wir dann schnell verarbeiten und wir sind dann draufgekommen. Die einzige Chance, dass wir es wirklich sauber und glaubwürdig ist, dass wir jede Frucht von jeder braunen Stelle händisch befreien, also wirklich ausschneiden. Du hast es eh schon öfter gesehen, am Ende des Tages ist das wirklich ein Haufen Handarbeit, deswegen sind wir ja auch mittlerweile, glaube ich, 12 Leute, die da zusammenhelfen, pro bono. Es ist ein Naturschutzprojekt, wo jeder halt Sauferei kriegt für sein Hocken. Ich glaube, es wird eh lieber genommen wie Geld mittlerweile.
Definitiv, ja.
Und
du übrigens, mein Bestand ist auch Lager.
Ah, das können wir lösen. Das können wir lösen. Ich beam da schnell was um mich.
Beam was um mich, genau.
Ja. Du, auf jeden Fall, wir dann wirklich jede und jede Apfel, jeden Birn von jeder einzelnen braunen Stelle befreien, weil das war der Knackpunkt, weil wir haben das Problem gehabt und das war wirklich scheiße. Und das habe ich dann erst verstanden, wie ich dann von Peter Mitchell eine eigene Mitschrift gekriegt habe, was Perry anbelangt. Er hat gesagt, Birnen sind innen, haben sofort, sobald das braun ist, ist das Essig. Also Essig heißt, das sind schon dieser eigene Bakterienstamm und der vermehrt sich explosionsartig. Das heißt, du hast dann diese Off-Gerüche drinnen. Also da sind dann wirklich so abstandige Gerüche drinnen, also wo du sagst, da passt was nicht. Ja. Und das geht nur mit der Handarbeit. Also das Obst wird alles gewaschen, wirklich gescheit gewaschen in so einer großen 3-Meter Waschanlage und dann wird auf einem Förderbandel stehen wir meistens zu zweit oder zu dritt und dann jede braune Stühle händisch ausschneiden. Und das macht den großen Unterschied und deswegen ist das Zeug so klar.
Also das haben wir Verarbeitung.
Haben wir lernen müssen.
Klar, genau. Saubere Verarbeitung.
Und jetzt wird jede Frucht von uns, egal in welcher Sorten das ist, wird jede braune Stühle wird alles ausgeschnitten.
Es ist ja auch Wahnsinn, zum Beispiel die Speckbirnen. Ja. Wenn du die Speckbirnen im Gasl hast, die ist präzise. Also das ist, wenn du die Augen zu machst, da glaubst du, beißt eine Speckbirne rein. Was mich auch immer fasziniert hat, ist Gläzernbirnen. Das ist auch Obstschirmwein, du rührst eine und du glaubst, du hast ein Gläzernbrot vor dir. Mhm. Also ultra präzise ist auch, glaube ich, eine Birne, die hat keiner mehr am Radar und das kennen die Leute heutzutage gar nicht mehr.
Ich habe viele Leute da, die sagen, Gläzernbirnen, was ist das? Ich habe es kennt von der Oma vom Gläzernbrot,
genau.
Aber es steht auch immer von ein, zwei Generationen vorher. Aber so richtig kost und gegessen hat es, glaube ich, keiner mehr. Und die Früchte sind saugeil, weil das ist so eine ganz gedrungene Birne. Wenn du das aufschneißt, hat es ein hellbraunes Fruchtfleisch. Und ich muss ja zu meiner Schande sagen, wir haben die ersten 3-4 Jahre, da haben wir ja jede braune Stö weggeschneiden und wir haben dann in die Birne eingeschnitten, haben auch was Braunes gesehen und haben es weggeschmissen. Jahrelang. Sogar wahrscheinlich ganz schön viel davon. Und irgendwann hat mir dann sozusagen Brother in Crime, der Clemens, der uns hilft oder der, von dem ich das ganze Know-how wegen Pressen habe, beziehungsweise auch seine Hardware benutzen darf, hat dann gesagt, Alter, hat Presse ausgehört und gesagt, Alter, was tust du denn da? Sag ich, Alter, das schmeiße ich seit 3 Jahren weg, weil es ist alles hin. Ja. Hat er gesagt, beiß einmal rein. Dann beiß ich da rein, schmeckt das Zeug nach Honig. Also
voll,
Honig. Das ist richtig. Richtig unpackbar geil. Und dann hat er gesagt, die musst du auf Zeiten tun, die musst du separat machen. Und genau das haben wir dann gemacht.
Und jetzt ist super so, geiles Zeug rausgekommen.
Genau, und jetzt machen wir es halt so, dass wir, weil wir leider die Mengen an Gläzernbirnen leider momentan nicht kriegen, weil diese Bäume sind echt selten, jetzt kommt das ins Herzblatt rein. Und diese schöne Honignoten, die merkt man halt im Herzblatt drinnen. Deswegen ist diese Frucht auch so schön dominant. Vielleicht auch einer der Gründe, warum es so gut ankommt. Hey, jetzt haben wir aber lang genug geredet von unseren Sorten. Wir haben schon drüber geredet, warum wir das Ganze machen. Also wir wollen uns ein bisschen austauschen über das Thema Essen, Trinken, Spaß haben, Gaudi haben. Ich sage auch gleich dazu, für mich persönlich ist es auch ein Podcast ab 21, also es soll jetzt keiner abgeschreckt fühlen, aber es kann schon sein, dass man hier und da mal ein Wort rauskommt.
So eine verbale Entgleisung praktisch.
Ich habe mich eh noch total zusammengerissen. Also wenn wieder mal der Tourette außer schreit, dann darf es mir nicht besser.
Na, mich wundert es eben, wir haben jetzt Aufnahme, glaube ich, fast über 50 Minuten und es ist so gediegen, aber Krempe, jetzt so kenne ich dich gar nicht. Erst.
Ja, hey, das kommt schon noch. Aber weißt du, jetzt wollen wir einmal kurz seriös sein. Also ich kann euch versprechen, es wird nicht so bleiben. Und Seriosität ist wichtig, aber verbale Entgleisung ist viel schöner.
Genau, es wird unterhaltsam sein, es wird einen Spaß machen für jeden zum Zuhören. Und vielleicht den ein oder anderen mal die Gedankenanstöße für in eine gewisse Richtung leiten.
Ja, also ich kann euch sagen, wie gesagt, die richtig dreckigen Sachen, also das echte Natursekt und Frischfleisch, das kommt schon noch. Also macht euch keine Sorgen, die richtig geilen Sachen kommen. Wir versprechen es und wir werden es einhalten. Hey, was hältst du davon, wenn wir es einmal für heute einmal gut sein lassen?
Du, gut, sagen, wir
haben die harten Pimmelwitze kommen nächstes Mal.
Ich glaube, jetzt weiß jeder ungefähr, wo die Reise hingeht, wer dahinter steht hinter dem Podcast. Ja. Und ja, bleibt gespannt. Wir werden euch jede Woche berichten und gewisse wiederkehrende Sachen aufgreifen, ja, was uns so im Leben alles begegnet.
Also, wir freuen uns auf euch. Bleibt sauber, bleibt spritzig. Und dann hören wir uns bald wieder.
In diesem Sinne,
für dich. Servus.